Fantastic Podcast. 17 Länder, 27.000 Kilometer, 11 Monate. Mit 18 Jahren stürzte ich mich in mein größtes Abenteuer. Du willst mehr über das Leben und Reisen im Van erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute gibt es ein Q&A. Ich bekomme tagtäglich die unterschiedlichsten Fragen auf Instagram gestellt und ich habe mir jetzt mal eine bunte Mischung rausgesucht, die ich hier heute beantworten werde. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, bevor wir starten. Meine Stimme ist noch minimal angeschlagen. Ich glaube, dass man das kaum noch hört und dass es hier heute nicht stören sollte. Aber ich hoffe, dir da draußen geht's gut, du bist gesund und jetzt geht's dann auch los mit der ersten Frage. Ach so, halt stopp, bevor es losgeht mit der ersten Frage, möchte ich das hier ein bisschen anteasern. Unter anderem werde ich heute beantworten, ob es einen Moment gab auf der Reise, an dem ich das alles hinschmeißen wollte und am liebsten wieder nach Hause gefahren wäre. Ich rede schon im Konjunktiv, weil ich es nicht gemacht habe. Ob ich beim nächsten Mal irgendwas anders machen würde, was für Menschen ich unterwegs getroffen habe, auch eine spannende Frage. Und ob ich unterwegs Heimweh hatte. Das ist aber nur ein bisschen von den Fragen, die ich heute beantworten werde. Und jetzt starten wir wirklich mit der ersten Frage. Und zwar, Nele, welche Instrumente spielst du denn eigentlich? Ganz viele haben wahrscheinlich mitbekommen, dass ich Musik studiert habe. Ich habe mein Studium abgebrochen, deswegen habe ich Musik studiert und studiere es jetzt nicht mehr. Und ja, da kann man ja mal auf die Idee kommen, dass man da auch Instrumente spielen muss. Das ist sehr korrekt. Tatsächlich kannst du auch nur Musik studieren, wenn du mindestens 2 Instrumente spielst, beziehungsweise wenn du ein Instrument als Hauptfach hast und das zweite als Nebenfach, und das ist eigentlich fast immer Klavier. Und ja, mein Hauptfach war Querflöte. Ich spiele Querflöte, seit ich 8 Jahre alt bin. Und dadurch, dass ich schon relativ früh die Idee hatte, Musik auf Lehramt zu studieren, habe ich dann auch irgendwann Klavierunterricht gehabt, weil ich ja wusste, ich brauche das für die Aufnahmeprüfung. Es ist nämlich so, dass man da kein NC für braucht, sondern halt einfach eine Prüfung bestehen muss. Einfach ist einfach gesagt, so einfach ist das tatsächlich gar nicht. Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man für so ein Musikstudium eine Prüfung bestehen muss, weil dann halt einfach schon deine Eignung getestet wird, und das sollte man, glaube ich, auch in anderen Bereichen tun, zum Beispiel generell so in den Lehramtsstudiengängen, ob der Mensch auch einfach die Persönlichkeit dafür besitzt. Aber das ist jetzt hier ausschweifend, ich wollte ja die Frage eigentlich beantworten. Also Klavier spiele ich, glaube ich, seit ich 14 bin ungefähr, war wie gesagt auch immer nur mein Nebenfach, und ich bin auch mit nie so ganz viel Motivation zum Unterricht gegangen, weil ich das ja einfach nur gemacht habe, weil ich es machen musste, in Anführungszeichen. Und ansonsten habe ich ja schon ganz früh auch in verschiedenen Orchestern gespielt, in mehreren Chören gesungen, ganz viel in der Schule musikalisch gemacht. Ich habe sonst auch noch in meiner Freizeit in einer Band gespielt und auch gesungen später, war auf Musikerfreizeiten. Also ich war schon ganz gut unterwegs in der musikalischen Szene. Aktuell mache ich aber eine Pause. Also meine Querflöte ruht, und ich hatte ja auch unterwegs im Van ein E-Piano mit. Das habe ich auch gar nicht so oft benutzt, weil auch da wusste ich wieder, ja okay, ich muss es üben für die Aufnahmeprüfung, brauche ich das. Aber ja, wenn das so ein Zwang ist, dann ist die Motivation meistens ja doch nicht so groß. Also dadurch, dass ich mein Studium abgebrochen habe und ich da sehr viel Musik gemacht habe, was auch cool war, möchte ich jetzt gerade erstmal mich auf andere Dinge fokussieren. Und ich glaube, dass es sein kann, dass ich in ein paar Monaten wieder ein bisschen musiziere oder vielleicht wieder in ein Orchester gehe. Auf jeden Fall habe ich so vom Studium mitgenommen, da habe ich nämlich auch dirigieren gelernt, dass das eine ultra coole Sache ist, die mir super viel Spaß macht. Und auch schon in der 6. Klasse habe ich im Orchester gespielt und immer so meine oder unsere Musiklehrerin gesehen, wie sie dirigiert hat. Und da dachte ich mir, ja, könnte ich mir auch vorstellen für später. Also ich schließe tatsächlich nicht aus, dass ich vielleicht nochmal auf einem anderen Wege so das Dirigieren richtig lerne und vielleicht auch mal ein kleines Orchester leite. Also jetzt nicht beruflich oder so. Und jetzt auch nicht mit den ultra krassen Musikern, sondern vielleicht mit Kindern oder ja, so irgendwie. Nele, was hast du sonst noch für Hobbys? Ja, also die Musik hat natürlich immer schon einen großen Teil in meinem Leben eingenommen, ganz viel Zeit. Und das klingt jetzt wahrscheinlich so, als würde ich das alles bereuen und als wäre das so schrecklich gewesen, weil ich schon gesagt habe, dass der Klavierunterricht immer so ein bisschen Zwang für mich war. Gar nicht. Also die Musik, die gibt mir auch immer noch super viel. Ich habe das alles freiwillig gemacht. Und ich wünsche das vielen, dass die einfach solche Erfahrungen auch mit Musik machen können, weil Musik bewirkt halt auch einfach was. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr gut so. Aber trotzdem war es auch richtig, dass ich ja, das mit dem Studium ausprobiert habe und dass ich mich jetzt einfach dagegen entschieden habe. Also es war schon ein sehr guter Weg. Ansonsten habe ich früher so typische Sachen gemacht wie Leichtathletik, Schwimmen und so. Ich habe mit der Hündin, mit der ich aufgewachsen bin, Agility gemacht. Da springt man so über Hindernisse, also nicht man, sondern der Hund. Und der Hund läuft durch Tunnel und so ein Gedöns. Das war super cool. Da war ich aber auch noch ein bisschen jünger. Ich glaube, das habe ich auch so mit, oh, ich weiß es gar nicht so genau, 7. Klasse oder so habe ich das gemacht. Das ist jetzt gerade so eine Sache, die mir noch eingefallen ist. Aber ernsthafte Hobbys, die ich über Jahre durchgeführt habe, waren, wie gesagt, Querflöte spielen, Klavier spielen. Und Voltigieren, das habe ich über 10 Jahre gemacht. Das war auch ein ganz großer, fester Bestandteil in meinem Leben. Für die Menschen, die nicht wissen, was Voltigieren ist, shame on you, nein, Spaß. ganz viele sagen immer, das hat doch was mit Pferden zu tun, oder? Ja, das hat was mit Pferden zu tun. Das ist quasi Akrobatik auf dem Pferd. Also man turnt auf Pferden. Ich habe das in der Gruppe gemacht. Es gibt auch die Möglichkeit, das im Einzel zu machen oder zu zweit. Und ja, da war ich ganz gut dabei. Ich war nicht gut dabei. Es war immer ein Hobby. Also ich habe es im Breitensport gemacht, genau. Und das erzähle ich jetzt nur, weil ich jetzt darauf kommen möchte, was ich denn heute so mache, was jetzt meine Hobbys sind. Also ich war immer ein Mensch, der in der Schulzeit nie Zeit für Freunde hatte, weil ich immer ganz viele Hobbys hatte und auch immer mein Kalender super voll war. Und das hat mich dann so sehr gestresst, dass ich gesagt habe, okay, jetzt werde ich ein Jahr lang reisen und nichts mehr davon machen. Und da habe ich dann auch, weil unterwegs ist natürlich auch schwierig jetzt, da kannst du ja jetzt nicht im Orchester spielen oder so, habe ich dann natürlich nichts mehr gemacht. Und die Pause hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan. Dann im Studium habe ich überlegt, okay, hast noch nie studiert vorher, du konzentrierst dich erstmal darauf im ersten Semester und wirst ansonsten auch erstmal nichts machen. Und wenn dann die Zeit bleibt, dann kannst du ja im zweiten Semester mal gucken. Im Studium war ich auch in einem Chor und wollte auch ins Orchester, by the way. Aber das war halt alles, also ganz viel Zeit ist wirklich fürs Studium draufgegangen und am Wochenende habe ich meine Instrumente geübt und so. Und ich wollte eigentlich gerne wieder Nachhilfeschüler haben. Das habe ich nämlich in der Oberstufe gemacht, dass ich von privat quasi Nachhilfe gegeben habe. Da hatte ich auch echt viele Nachhilfeschüler und habe in jeder freien Lücke in meinem Kalender noch einen Nachhilfeschüler gehabt und noch einen Nachhilfeschüler. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe das ursprünglich begonnen, um ein bisschen Geld zu verdienen für mein Auto. Also nicht den Van, sondern ich hatte davor ein anderes Auto, was ich so im Alltag genutzt habe. Und das möchte natürlich auch finanziert werden. Und das hat so eigentlich auch ganz gut geklappt. Und jetzt ist es so, dass ich ja eine Ausbildung mache seit kurzem, also seit Anfang September. Und jetzt habe ich das ganz anders gemacht als im Studium. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte jetzt auch wieder in meiner Freizeit was machen. Aktuell geht da auch nicht so viel Zeit mehr drauf wie im Studium. Und deswegen habe ich mir schon im Vorhinein Nachhilfeschüler gesucht, bevor ich auch dorthin gezogen bin und habe jetzt 4 Nachhilfeschüler. Das reicht auch erstmal, weil da ist man schon ganz schön ausgelastet. Das ist super cool, auch einfach als Nebenverdienst, weil mir das total viel Spaß macht. Ich würde es auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde, aber um für seine Zeit auch was zurückzukriegen, ist es super, weil ich mir dadurch auch natürlich so viel ermöglichen kann und das jetzt auch alles ja, eingesetzt wird, um auf mein neues Auto zu sparen. Und ich trainiere gerade, jetzt kommen wir zu dem, was ich ursprünglich sagen wollte, weshalb ich das Voltigieren erwähnt habe, eine kleine Voltigruppe. Also 8 Kinder im Alter von, ich glaube, so 6 bis 11, glaube ich, sind die. Also Grundschule und Anfang weiterführende Schule. Und das ist super cool. Also ich möchte nicht mehr selbst voltigieren, aber das so weiterzugeben und dann auch mit Kindern zusammenzuarbeiten, aber halt auch mit dem Pferd, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und immer wenn ich dann da wieder nach Hause fahre, dann bin ich ganz, ganz happy, weil die Kinder auch einfach echt viel zurückgeben, auch wenn das manchmal anstrengend ist, muss man auch sagen. Ja, ich habe schon ganz oft die Frage bekommen, wie denn so meine Morgen- oder Abendroutine im Van aussah. Und das kann ich so pauschal echt nicht beantworten. Deswegen bin ich auch der Frage mal ein bisschen ausgewichen, weil das einfach immer ganz unterschiedlich war und auch jetzt nicht super spektakulär. Also es ja, hing immer ein bisschen davon ab, in welchem Land ich gerade war, zu welcher Jahreszeit auch und überhaupt, ob ich in der Zeit gerade viel gefahren bin oder eher entspannt gemacht habe. Ich fand meine Morgenroutinen, wenn man das so nennen kann, in Südeuropa ganz cool, weil ich da im Winter war und auch ein bisschen mehr Zeit hatte. Und ja, die Sonne da immer morgens sehr spät aufgegangen ist, Winter halt. Und deswegen bin ich dann immer zum Sonnenaufgang aufgestanden, stand super oft auch am Strand. Bin dann mit dem Hund raus und wir waren die Einzigen am Strand und die Sonne war da und das war echt immer eine krasse Energie irgendwie. Also die Sonne gibt ja schon echt viel Kraft und dann im Winter, wenn du halt von den deutschen Freunden oder von deiner Familie hörst, wie grau das alles gerade ist und wie kalt, dann bist du halt gerade in Spanien, wachst am Strand auf. Das ist auch so eine Vorstellung, die glaube ich viele haben. Tatsächlich ist es nicht immer so, aber ich hatte das in Spanien häufiger mal. Und dann ist da diese Sonne und es ist super kalt. Ich bin mit Winterjacke rausgegangen und sobald die Sonne ein paar Minuten da war, war es so warm, dass du dann auch im Pullover oder vielleicht auch sogar fast schon im T-Shirt rumlaufen konntest. Also so echt cool. Ja, und deswegen war ich immer ganz kurz mit dem Hund draußen, habe dann mein Frühstück gemacht und dann ging es eigentlich los mit unserem Tag, dass wir dann viel wandern waren und die Gegend erkundet haben. Und ja, eine Abendroutine, die es gab. Ich weiß nicht, wie ich das Routine nennen kann. Es gab schon Routinen und es gab auch Dinge, die ich immer wieder gemacht habe. Aber wie gesagt, das ist alles nicht Spektakuläres und mal so und mal so. Ja, es war oft so, dass ich nach einer längeren Wanderung oder wie auch immer, ich war meistens den ganzen Tag irgendwie und zu Fuß unterwegs, wiedergekommen bin zum Auto. Entweder habe ich dann noch einen Schlafplatz gesucht oder ich hatte das schon davor gemacht. Also wenn der Schlafplatz schon abgehakt war sozusagen, dann habe ich abends, sobald die Sonne weg war, die Isoliermatten vor die ganzen Scheiben gemacht, damit es halt nachts nicht so kalt wird. Die Alarmanlage an, Auto abgeschlossen und dann habe ich mir immer richtig Zeit gelassen. Das ist jetzt auch so eine Abendroutine, die eher so in Südeuropa stattgefunden hat. Viel Zeit gelassen und immer ganz coole Sachen gekocht. Also ich meine, jetzt nicht so krass Außergewöhnliches, aber generell dauert das Kochen mit einem kleinen süßen Gaskartuschenkocher im Auto sowieso immer schon länger. Und dann habe ich das immer sehr zelebriert, die Sachen dann zu essen. Also ich muss schon sagen, dass Kochen und Essen ein wichtiger Bestandteil war. Und ich habe mich immer abends drauf gefreut und ich habe nie irgendwie nur Brot oder so zum Abendbrot gegessen. Genau, und dann habe ich währenddessen manchmal noch einen Podcast gehört, danach vielleicht noch mal mit Familie oder so telefoniert und dann ging es auch schon wieder ab ins Bett, weil ich meistens auch ziemlich kaputt war, weil wenn du so den ganzen Tag Dinge siehst, musst du die natürlich auch irgendwie dann mal, wie sagt man, verarbeiten, genau. Und deswegen bin ich auch meistens früh schlafen gegangen und dann, wobei, auch da gibt's Phasen, manchmal bin ich auch super spät schlafen gegangen und dann auch morgens erst ein bisschen später aufgestanden. Hattest du Besuch unterwegs und wie war das? Ja, ich wurde ein paar Mal besucht auf meiner Reise von Familienmitgliedern oder Freunden. Also die waren dann immer einzeln bei mir. Ich glaube, anders wäre es auch schwierig gewesen, weil da definitiv nur zwei Menschen ins Bett passen. Und also ich hatte zwar drei Sitzplätze gehabt, aber die sind dann auch wirklich immer mit mir mitgekommen, haben so mein Leben im Van kennengelernt und haben sich jetzt nicht irgendwie in ein Hotelzimmer oder so genommen, was ich sehr cool fand. Ich glaube, ich habe insgesamt 4-mal Besuch gehabt, die dann so ja für 4 bis 10 Tage, glaube ich, war es, geblieben sind. Also meistens so eine Woche ungefähr. Und das war eine richtig schöne Abwechslung für mich, weil sich das angefühlt hat wie Urlaub. Also das ist zwar doof zu sagen, weil viele ja eh schon neidisch sind. Ist ja einfach so. Ich glaube, ich wäre auch neidisch, wenn sie dann hören, dass man irgendwie ein Jahr lang nichts macht außer Reisen. Und Reisen ist aber auch ganz schön anstrengend und du hast auch trotzdem deinen Alltag und du hast auch trotzdem deine Probleme und natürlich ist es super cool, weil du bist mega frei und du kannst machen, was du willst. Trotzdem ist es aber kein Urlaub. Also ich trenne immer dieses Wort Reisen von Urlaub ganz klar ab. Und ja, da habe ich mir dann auch mal die Zeit genommen, irgendwie ein bisschen Urlaub zu machen, sozusagen, weil natürlich man dann auch mal zu zweit eher essen gegangen ist. Das habe ich jetzt alleine auch nie gemacht, eher aus Sparsamkeitsgründen und nicht aus Gründen, dass ich irgendwie sage, oh, es ist weird, alleine essen zu gehen. Ich finde es super cool, wenn ich mal Leute alleine im Restaurant sitze, dann feiere ich die mal richtig, dass sie das machen. Ja, aber es war auch einfach mal schön, mein Leben so denen näher zu bringen, weil wenn du irgendwie mal telefonierst und erzählst, wie es ist, dann können sich die Menschen das trotzdem nicht vorstellen. Und auch einfach die schönen Momente unterwegs zu teilen, wenn du dir irgendwas Krasses angeschaut hast oder so, dann warst du halt nicht die Einzige, die das jetzt gesehen hat, sondern du konntest auch noch später drüber reden. Und da muss ich sagen, dass es aber auch immer schön war, danach wieder allein zu sein. Also ich habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich die Menschen, die mich besucht haben, vom Flughafen abgeholt habe. Dann waren wir halt irgendwie eine Woche oder so unterwegs und dann habe ich sie wieder zum Flughafen gebracht. Und das waren echt super tolle Momente, die ich auch, glaube ich, mal brauchte, wieder Leute zu sehen, die du kennst, weil du triffst schon auch unterwegs Menschen und wenn du Bock hast, kannst du dich auch mal einen Abend mit denen unterhalten oder vielleicht auch mal zusammen weiterreisen. Aber du musst immer wieder von Anfang an deine Geschichte erzählen. Und gerade bei mir war es, glaube ich, so super auffällig. Ich war jetzt nicht einer oder eine der vielen Rentnerpärchen, die da rumgefahren sind in dem Wohnmobil, sondern ich bin ein blondes Mädchen, was aussieht wie, also nicht wie 18, mit Hund und dann ganz alleine mit so einem großen Auto und so. Das waren meistens die Reaktionen. Da musst du immer wieder von Anfang an deine Geschichte erzählen. Und das ist auch cool, aber irgendwann hast du auch nicht mehr so richtig Lust da drauf. Und deswegen war es schön, auch wieder mit Leuten zu reden, die dich kennen und auch einfach woanders im Gespräch schon anzusetzen. Und danach die Zeit habe ich aber auch immer genossen, weil ich einfach mich ja auch sehr bewusst fürs Alleinreisen entschieden habe und da auch die Vorteile sehr zu schätzen weiß. Und dann war es auch ganz nett, nach der Zeit wieder alleine unterwegs zu sein. Nele, hat die Reise dich verändert? Ja, definitiv. Das kann ich so unterstreichen und noch markieren und ganz viele Ausrufezeichen hintersetzen. Die Reise hat mich verändert. Ich würde sagen, ins Positive. Also ich war davor jetzt kein schlechter Mensch oder so und ich bin jetzt auch kein anderer Mensch. Aber trotzdem bin ich natürlich auch nicht mehr die ich mal war. Also ich glaube, dass Menschen, die mich von vor der Reise kennen, schon merken, dass ich mich verändert habe und trotzdem bin ich noch die alte Nele, aber halt in einer anderen, vielleicht hoffentlich besseren Version. So würde ich das, glaube ich, kurz beschreiben. Das ist ein super deepes Thema, was ich vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge ansprechen werde. Ich weiß gar nicht, ob ich so deep da reingehen möchte, weil das sowas sehr Persönliches ist. Aber ich glaube, dass ich doch nochmal irgendwann davon berichten werde, weil das eine Sache ist, von der ich tatsächlich tagtäglich zehre, weil ich einfach auch eine ganz andere Einstellung zum Leben habe. Ich glaube, dass es auch super normal ist, dass man sich verändert durch so eine Reise und ich empfehle das auf jeden Fall jedem, der auch mal so eine Erfahrung machen möchte, einfach auch mehr zu sich selbst zu kommen dadurch. Ich glaube, gerade wenn man alleine reist und auf Dauer, also jetzt nicht nur irgendwie 2 Wochen oder so, das ist sicherlich auch schon cool, aber ich glaube, gerade wenn du eine Langzeitreise machst, ganz alleine und vielleicht auch sogar in jungen Jahren, wobei ich glaube, das ist eigentlich egal in welchem Alter, dann verändert dich das schon krass. Und selbst wenn du zu zweit reist, dann verändert dich das, aber vielleicht nicht ganz so intensiv, weil du ja nicht nur mit dir Zeit alleine verbringst, sondern vor allem mit deinem Reisepartner. Und da weiß ich nicht so genau, also das kann ich nicht beurteilen, weil das habe ich nicht gemacht. Aber in Gesprächen mit anderen kommen wir eigentlich meist zu dem Fazit, dass es wahrscheinlich noch eine intensivere Erfahrung so ganz alleine ist. Aber da muss man natürlich auch der Typ dafür sein. Hattest du unterwegs Angst? Nee, grundsätzlich nicht. Als ich diese Frage gelesen habe, habe ich gedacht, naja, eigentlich hatte ich schon echt Vertrauen in die Menschheit und dann ist mir aufgefallen, eigentlich hatte ich vor allem Vertrauen in mich selbst. Also in die Menschheit gar nicht so. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele Gründe, um da unterwegs jetzt Angst zu haben, weil Europa an sich ist schon relativ sicher. Die Frage ist ja auch immer, wovor hast du Angst, ne? Es können ja ganz verschiedene Dinge sein, aber ich habe mich auf jeden Fall sicher gefühlt mit mir selbst, aber auch dadurch, dass ich einen Hund an meiner Seite hatte. Das war definitiv auch ein großer Faktor, aber ohne Hund hätte ich jetzt auch keine Angst gehabt, glaube ich. Natürlich gab es auch unterwegs mal gruselige Momente und dann gab es definitiv auch mal Momente, in denen ich vielleicht kurz Angst hatte. Das ist ja auch ganz normal, dass, also wenn du jetzt ein Jahr irgendwie in Deutschland in einer Wohnung lebst und deinem Leben nachgehst oder ein Jahr im Van durch Europa reist, da gibt es ja immer mal kurze Momente, wo du irgendwie Angst hast. Aber ich glaube, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der recht angstfrei ist. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber ich bin, wie gesagt, mit sehr viel Vertrauen in mich selbst und das ist definitiv auch noch mehr geworden unterwegs gestartet und ja, finde das auch ganz gut so, weil mir schreiben ganz viele Leute, dass sie da eben noch sehr viel Sorge haben und sich nicht trauen, allein loszufahren und das war bei mir definitiv nicht der Fall und ich glaube, dass es mir deswegen auch recht leicht gefallen ist, diesen Schritt zu gehen. Also viele schreiben mir auch immer, oh, dass sie das so mutig finden. Für mich hat das irgendwie gar nichts mit Mut zu tun, weil ich das einfach gemacht habe, ohne auch so groß drüber nachzudenken. Wie hast du Herausforderungen gemeistert? Ja, also Herausforderungen gab es auf jeden Fall häufiger mal. Und dadurch, dass ich allein unterwegs war, musste ich da ja irgendwie alleine auch durch. Ich glaube, dass es cool ist, wenn man zu zweit ist, einfach die Probleme auch zu teilen. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu bei einer anderen Frage. So Vor- und Nachteile mit alleine reisen. Wie hast du Herausforderungen gemeistert? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich habe es irgendwie einfach gemacht. Das ist auch so leicht, jetzt im Nachhinein zu sagen. Ja, wenn mein Auto jetzt zum Beispiel kaputt war, dann musste ich mich natürlich darum kümmern, dass es repariert wird und dass ich das auch finanzieren kann und so, weil sonst hätte ich nicht weiterfahren können. Und manchmal gab es auch Herausforderungen mit mir selbst. Da habe ich mich dann auch einfach mit mir selbst beschäftigt und geguckt, dass ich das irgendwie kläre. Ich glaube, so richtig kann ich das gar nicht so beantworten. Aber wie gesagt, eine Herausforderung muss ja irgendwie gemeistert werden und deswegen hatte ich auch keine Wahl. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht sagen können, oh, ich bleibe jetzt im Bett liegen und mache das halt einfach nicht. Dann wurde ich gebeten, auch noch mal ein bisschen was zu Beziehungen auf Reisen zu sagen. Da bin ich jetzt leider kein Experte, weil ich niemanden dabei hatte und auch nicht in einer Beziehung war. Ich weiß auch nicht ganz genau, in welche Richtung diese Frage gemeint ist. Ich habe unterwegs viele Leute getroffen, die in der Partnerschaft gemeinsam gereist sind. Und ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist. Ich habe auch Leute unterwegs getroffen, die sich dann auf dieser Reise oder durch diese Reise getrennt haben, weil sie gemerkt haben, oh, so die ganze Zeit aufeinander hocken, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich glaube, wir passen doch nicht ganz so gut zusammen. Ich denke, dass es auch eine coole Probe sein kann, weil wenn du diese Herausforderung, ich nenne das jetzt auch einfach mal Herausforderung, meisterst zu zweit so auf engem Raum und immer 24/7 zusammen zu sein und dann auch noch zu reisen, das sind immer viele Dinge, die da zusammenkommen, dann denke ich, dass du merkst, ob du den richtigen Partner oder die richtige Partnerin hast. Aber wie gesagt, ne, ich kann dazu leider nichts sagen. Vielleicht nochmal das andere Thema, Beziehung auf Reisen, wenn ich jetzt alleine reisen würde und einen Partner hätte in Deutschland, also Fernbeziehungen. Oh, ich glaube, das wäre schwierig. Also vielleicht müsste ich mal jemanden fragen, der das so macht. Auch da kenne ich niemanden. Ich weiß von einer, die mal 3 Monate unterwegs war und einen Partner hatte in Deutschland. Aber 3 Monate sind halt 3 Monate. Also ich glaube, das ist auch eine super lange Zeit, wenn man sich nicht sehen kann. Aber meistens gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man sich unterwegs mal trifft, dass der Partner einen auf Reisen besucht oder auch, dass man natürlich über WhatsApp und so weiter Kontakt halten kann. Aber ich glaube, die wenigsten würden tatsächlich in einer Beziehung alleine losfahren und den Partner zu Hause lassen, zumindest jetzt für ein Jahr oder so. Also ich glaube, es kann alles funktionieren. Vielleicht ist das ein bisschen komplizierter dann. Ich weiß nicht. Wenn ich mir über sowas Gedanken mache, dann bin ich einfach froh, dass ich das alleine gemacht habe. Aber ist bestimmt auch eine spannende Sache. Wie ist es, mit so einem großen Auto zu fahren und braucht man dafür einen speziellen Führerschein? Nee, braucht man nicht. Also alles bis 3,5 Tonnen und da war meine auch drin, kann man ganz normal machen mit dem ganz normalen Führerschein. Und ja, das ist auch eine Sache, diese Frage bekomme ich wirklich häufiger. Vielleicht habe ich die auch irgendwann mal schon mal beantwortet. Also ich weiß nicht, was sich die Menschen vorstellen, ob das jetzt irgendwie schwieriger ist oder komplizierter oder weiß ich nicht. Für mich war das ganz normal. Also natürlich, als ich das erste Mal in diesem Auto saß, dachte ich mir auch, okay, schaltet sich anders und so, ne? Ist halt ein anderes Auto, aber da gewöhnst du dich schnell dran. Und das hatte mit der Größe auch eigentlich nichts zu tun. Ich hatte eine Rückfahrkamera, das war super cool. Ohne Rückfahrkamera wäre ich auch, glaube ich, manchmal aufgeschmissen gewesen, weil du ja schon so in Städten und auf so ganz normal genormten Parkplätzen darauf angewiesen bist, hinten einfach millimetergenau oder zentimetergenau einzuparken, weil du sonst einfach da nicht drauf passt. Das war schon eine sehr, sehr große Hilfe. Aber mit Rückfahrkamera fährt sich super gut, also parkt es sich super gut, weil das Auto auch sehr übersichtlich ist, finde ich. Also dadurch, dass man so hoch sitzt und es auch einfach ein kastiges Auto ist, kannst du das alles eigentlich gut einschätzen durch die großen Spiegel und so. Und das war echt kein Ding. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass wenn man das dann gut kann, dass man auch vielleicht mit allen anderen Autos gut fahren kann, die dann halt kleiner sind, keine Ahnung. Ich war schon immer so, dass ich eher größere Autos gefahren bin und auch das lieber mochte. Ich bin ein Mensch, wenn ich mir, egal, also ich hoffe, das wird sich auch nie ändern, aber ich habe so eine Anforderung an ein Auto. Wenn ich mir irgendwann mal ein Auto kaufe, also egal, ob das jetzt, also es muss jetzt kein Van sein, sondern vielleicht mal später mit einer Familie, dann braucht man vielleicht mal ein Kombi oder was auch immer. Dann muss es ein Auto sein, wo man mal easy mit zum Baumarkt fahren kann und da ein bisschen was shoppen kann. Das ist immer so meine Anforderung an Autos. Also für mich war das kein großes Ding. Ich kann mir vorstellen, dass es für andere vielleicht anders ist, aber ich hatte auch noch nie Probleme irgendwie mit größeren Autos und habe auch schon immer Autofahren geliebt und deswegen easy going, und wenn du damit Probleme haben solltest, dann wirst du dich auf jeden Fall mit der Zeit dran gewöhnen und das geht auch eigentlich recht schnell. So, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen Cut, würde ich sagen. Wer noch ganz gespannt ist auf die Fragen, die ich am Anfang angeteasert habe, der muss leider noch auf Teil 2 warten. Es tut mir leid. Das Ganze ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Und trotzdem war, also es hat echt Spaß gemacht, weil ich auch nach längerer Zeit mal wieder richtig Bock hatte, eine Podcast-Folge zu machen und ich momentan ja ein bisschen struggle mit WLAN. Also ich habe gerade keinen WLAN und es geht immer nur, wenn ich Internet habe, und deswegen muss ich immer ganz lange warten, bis ich endlich wieder eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Und ich habe heute mir auch ein bisschen mehr Zeit genommen, und sonst mache ich das ja super gerne, dass ich einfach die wichtigsten Infos mir aufschreibe und dann so kurz wie möglich irgendwie verpacke, also gerade wenn es so um informative Sachen geht, weil ich das selber auch gerne habe, dass nicht so um den heißen Brei rumgeredet wird. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz nett, wenn man sich mal einen Tee schnappen kann und einfach mal für längere Zeit ein entspanntes Gespräch irgendwie hat, also ein einseitiges Gespräch natürlich. Also ich bin eigentlich eher Fan von langen Podcast-Folgen tatsächlich, aber ich weiß, dass viele von euch das hier anders sehen, und deswegen machen wir 2 Teile. Dann beschwert sich hier auch niemand, dass mal wieder längere Zeit keine Folge kommt, weil dadurch habe ich ja jetzt schon hier 2 Folgen sozusagen, und dann geht es einfach nächste Woche wahrscheinlich, vielleicht auch wann anders, weiß ich nicht so genau, weiter mit den nächsten Fragen. Genau, und jetzt folgt das Outro. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass da ein paar interessante neue Fakten dabei waren. Wenn du jetzt noch eine Frage hast, dann kannst du mich auf Instagram erreichen und mir eine Direct Message schreiben. Die beantworte ich auch alle, nur es kann euch ein bisschen dauern, bis ich die Zeit dann dazu finde. Und ansonsten kann ich nochmal kurz meine Dieselkasse erwähnen. Das ist eine coole Möglichkeit, um hier den Podcast zu unterstützen. Also wenn du da Bock drauf hast, dann kannst du mal hier in der Folgenbeschreibung auf den PayPal-Link klicken und mir eine kleine Summe spenden. Da freue ich mich immer sehr. Ansonsten ist das auch nochmal auf meinem Instagram-Profil in der Biografie verlinkt. Und ja, dann wünsche ich jetzt noch allen da draußen einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisvantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.